Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Benvenuti zu Calcio der Podcasts. Mit Lorenzo Schütze, David Casula und Max Schütz.
Buongiorno a tutti und herzlich willkommen zur 39. Folge von Calcio, der Podcast mit mir, David Casula, aber natürlich nicht alleine. Ich begrüße Lorenzo und Max bei mir. Ciao ragazzi.
Buonasera, meine Lieben.
Ja, auch einen schönen Abend von mir. Wir besprechen diese Folge gar nicht so viel, außer die Spiele und ein, zwei Zwischenfälle, die passiert sind. Erster Spieltag, was sagt ihr? Erstmal so eine kleine Zusammenfassung von euch in einem Satz?
Energiereich. Krasse Schlussphasen. Das würde ich so sagen, ist so
absolut
das Ding des Tages.
Also, ganz ehrlich.
Und viele Tore.
Was ein Auftakt in die neue Spielzeit in Italien, würde ich sagen. 34 Tore hatten wir, 3 Elfmeter, rote Karten, 4 Tore in der Nachspielzeit und meistens Siegtreffer. Das ist richtig, richtig geil, oder?
Das war heftig, alter Stadtverwalter.
Ja, wir haben ja in der ersten Folge genau über die Predictions ja schon gesagt, dass es wahrscheinlich noch spannender wird als letzte Saison. Also macht euch ruhig drauf gefasst. Wir werden eine gute Saison haben.
Und damit würde ich sagen, verlieren wir keine weitere Zeit und starten in die Episode. Andiamo. Ja, Jungs, ich weiß nicht, wie es euch geht. Unser Podcast ist zwar nicht perfekt, allerdings verlangen wir auch keine 30 Euro im Monat dafür. Anders als The Zone, und die haben gestern nicht geliefert. Erzählt mal, wie habt ihr das wahrgenommen? Das ging ja richtig spektakulär auch durch die Medien, nicht nur in Deutschland, sondern ja auch in Italien. The Zone übelst mit Übertragungsproblemen. Die Roma konnte man nicht gucken beispielsweise.
Ja, das hatte ich ja vor. Ich wollte eigentlich die Roma gucken natürlich, wie wir alle auf die Truppe gespannt sind. Will mich einloggen. Ich teile das mit einem Kumpel. Dann komme ich halt, dann war ich irgendwie drin und dann bin ich wieder rausgeflogen. Aber so nicht so aus dem Spiel, aus dem Spiel, sondern komplett aus dem Account. Und dann kam ich halt ewig nicht mehr rein. Dann war ich irgendwie nochmal drin, habe irgendwie ein paar Minuten gesehen und dann ging gar nichts mehr. Dachte mir, okay, gut. Dann probierst du später nochmal. Eine Stunde später ging noch immer gar nichts. Dann dachte mir, okay, gut, jetzt sind, weiß ich, schon 70 Minuten vorbei vom Spiel. Ja, dann egal. Da, immerhin kannst du ja bei DAZN die Spiele ja wenigstens am nächsten Tag dann noch komplett
gucken. Ja, aber das ist ja nicht dasselbe. Das ist ja nicht dasselbe. Du willst das Spiel ja live gucken.
Ja, klar,
gucken,
ist es nicht, also, aber
ein Kollege
immerhin,
von mir,
weißt du, immerhin,
mit dem ich mir auch den Account neuerdings halt teile, weil es ist einfach zu viel Geld, was da momentan verlangt wird.
Ja. Der 25 im Monat oder so, glaube ich.
Ja, sind. Wahnsinn. Also wir haben uns so dieses Jahrespaket geholt, weil man dann irgendwie noch mal ein paar Euro spart. Aber der ist Madridista und wollte gestern Real gucken und bekam dann sogar noch vorher die Mail von der Sohn, so jetzt nicht den Saisonstart verpassen. Und dann hat er sich eingeloggt und sagen wir mal so, den Saisonstart hat er verpasst. Es ging ja, ey, so kam es ja gar nicht rein. Das war extrem ärgerlich.
Naja. Furchtbar, also wirklich zum Kotzen. Also unabhängig, dass die Verbindung echt oft abschmiert, selbst wenn du bestes Internet hast. Aber das war gestern, also das war der Höhepunkt bisher am wirklich Verkacken bei der Zone. Also da kriegst du echt das Kotzen.
Also ohne Scheiß. Gab's ja schon ehrlich, früher immer mal, dass auch so Spiele nicht stattgefunden haben. Voll schade, irgendwie Juve-Spiele, wo ich mich drauf gefreut hatte. Und dann ging halt gar nichts, konnte sich nicht einloggen oder wurde es down rausgeschmissen oder so. Das finde ich halt, kann halt mal passieren, aber ne, ist halt so ein bisschen die Frage, gerade wenn du eine Preiserhöhung gemacht hast, dann darf dir das halt nicht passieren. Und die Liga in Italien beispielsweise, die Lega hat The Zone auch gleich angezählt, weil in Italien ist es ja so, Bundesliga wird ja bei uns bei Sky hauptsächlich übertragen, ne? Mittlerweile ja auch noch Prime und wie sie alle heißen. Und in Italien ist The Zone so hauptsächlich für die Serie A verantwortlich. Und da hat die Liga gesagt eben, erstens so, das ist eine Katastrophe, was passiert ist. Zweitens muss man den Zuschauern irgendwie entgegenkommen, ob man denen eine Entschädigung zahlt oder whatever. Und was ich extrem fair finde, weil in Deutschland, ich fand, da ist jetzt wenig kommuniziert worden als Entschuldigung. außer wir arbeiten an dem Problem. Und es wurde vor allem verlangt, dass die Abendspiele heute, wir nehmen ja am Montagabend auf, dass die Abendspiele Napoli und Juve vor allem gezeigt werden, ne? Weil kann ja nicht sein, dass diese beiden Topspiele einfach direkt am ersten Spieltag ausfallen.
Ja, ich habe es tatsächlich auch gelesen. Also ich selber muss ehrlich zugeben, ich bin als Student einfach zu arm für DAZN. Ich kann es mir nicht erlauben. ich versuche dann...
Muss er in die Sportbar gehen, von außen reingucken.
Ja, nee, ich versuche dann irgendwie über irgendwelche legale Streams natürlich zu schauen.
Natürlich, oder, ja, das andere machen wir nicht.
Ja, ja.
So ein kleines Fenster, wo dann so ein Araber da
schreibt. Ja, ja, genau, wo man dann auch so regelmäßig jeden Monat seinen ganzen PC einfach nochmal rebooten muss. nee, tatsächlich habe ich das aber auch gelesen, obwohl ich das ja so aktiv gar nicht mitbekommen habe wie ihr beide. Und das ist ganz schön krass, das stimmt. Ja, vor allen Dingen, wenn DAZN, wie du ja gerade sagst, für die Liga ja hauptsächlich verantwortlich ist, in Deutschland kannst du ja noch irgendwie ausweichen. Also gut, wäre natürlich auch doof, weil du das Spiel dann trotzdem nicht schauen kannst. Aber es gibt ja trotzdem Spiele, die ja auch vom ersten, vom zweiten übertragen werden, von Sky und DAZN, die teilen sich das ja irgendwie. In Italien, ja, gut, natürlich kannst du auch auf, genau, in Italien kannst du das natürlich auch über Rai Uno, Rai Due, Rai Sport und als.
Ja, mittlerweile also haben die öffentlich-rechtlichen ja eigentlich keine wirklichen.
Wollte ich gerade sagen. Also erstmal das und außerdem, wenn du nicht in Italien wohnst, ist das auch nochmal ein kleines Hindernis, dass du diese Sender überhaupt bekommst. Ja. Beziehungsweise musst du ja auch einen Aufpreis zahlen, so, ne?
Ja, mit so einem VCF-Player und dann. Ja, aber das ist ja, ja alles genau. Auch nicht das Wahre, ne? Also ich weiß
nein,
auch nicht,
wie ist legal, auch das extrem ist, ärgerlich. Also. Ja, ist auch alles extrem ärgerlich, so. Oder einfach FaceTime-Anruf bei den Verwandten in Italien und die stellen dann die Kamera auf.
Kamera umstellen. Das habe ich aber früher auch immer gemacht. Das war immer sehr, sehr geil tatsächlich. Also ich habe das immer gefeiert. Dann war die Quali natürlich immer doof, aber ich weiß nicht. Hier, Max, du hast gerade angesprochen, so die Streams irgendwie mit arabischen Kommentatoren. So, fair point, aber die haben geilere Kommentatoren. Also die schreien bei einem Tor viel, viel mehr als die Deutschen in der Serie A.
Naja, da geht's richtig ab, ey. Das ist richtig krass. Da kann ich mich noch dran erinnern. Boah, das ist schon ewig her. Ich glaube, das war 2011, ich weiß nicht mehr, da wurde die Club-WM noch nicht irgendwie übertragen, noch nicht so richtig. Dann habe ich die mit Inter damals angeguckt. Und, ey, da haben die rumgeplärrt einfach. Das ist der Wahnsinn, ey. Ich hatte danach am nächsten Tag solche Ohrenschmerzen, ohne Scheiß.
Mit Inter Club-WM, war das 2010 oder was?
Ja.
Ja, 2010, 2011 dann, ne? Nachdem ihr
ja, genau.
2009, 2010 genau. Gewonnen hattet. Ja. Das war so tatsächlich eins so der ersten Champions League Finals. Also, das erste Champions League Finale, was ich je geguckt habe, war Chelsea Man United. Also, so, dass ich mich so richtig dran erinnern kann. Aber Inter Bayern war so das erste Champions League Finale, wo ich wirklich deutlich meine Sympathien verteilt hatte. Und die waren schon damals nicht auf eurer Seite, Max.
Ist okay, wir haben am Ende trotzdem gewonnen. Wir brauchen keine Freunde.
Ey, das interessiert mich jetzt aber.
Du bist doch eigentlich Münchner gebürtig. Hat das nicht wehgetan?
Ja, gebürtiger, ja, ja.
Gott, das wird ja immer schlimmer mit dir.
Wie bitte? Naja. Noch bin ich ja immer offiziell Bayern-Mitglied von meinem Onkel damals. Der hat von Geburt direkt, der ist so ein richtig krasser Bayern-Fan, so ein richtig harter. Und der hat mich damals angemeldet und die Hefte kommen noch immer zu meinen Eltern nach München in unsere Bäckerei.
Krass. Ja, die hatte ich als Kind, glaube ich, auch mal bekommen irgendwie. Ich war auch irgendwo mal drin, aber ich war nie Mitglied, Gott sei Dank.
Und da sagt er zu mir, was ist aus dir nur geworden?
Also der ist keiner, also der ist nicht einer von denen, die 15 Minuten vor Abpfiff gehen, wenn Bayern mal wieder 8-0 führt oder verliert gerade. Und der bleibt dann auch bis zum Schluss, oder was? Nee, krass. Nee, aber weil David das gerade angesprochen hatte, was war denn, das interessiert mich jetzt, was war denn euer erstes Champions-League-Finale, was ihr geschaut habt? Weil David weiß ich es ja jetzt.
Ja, Chelsea Man United tatsächlich, ja.
Ja, genau, bei mir war das extrem spät. Also würde es jetzt bei Max interessieren?
Bei mir war es, warte, was war, Dixbums, da wird sich da ihr beide nicht gerne dran erinnern. 98, Real Juve.
Gott, da waren wir nicht geboren, Lorenzo. Das war ja vor meiner Zeit, ja, meine Güte.
Der guckt sein erstes Champions League Finale, da war mir Quark im Schaufenster, ey.
Da war ich neun, da habe ich das geguckt. Zwar nur so random eigentlich, weil mir beide Clubs halt egal waren, aber ich dachte mir, okay, gut, meine irgendwer aus meiner Familie hat das geguckt und da habe ich ja mitgeguckt und das weiß ich noch, dass ich das geguckt habe. Und dass das, glaube ich, also Real hat gewonnen, aber ich glaube 1-0 ging das aus damals.
Ja, ja, krass. Das war ja, ja. Juventus Real, ne?
Ja, ja, bei mir war das erste, woran ich mich so richtig erinnern konnte, tatsächlich Bayern gegen BVB 2013. Wo Mario Götze, ja, so spät erst, wo Mario Götze dann auf der Bank saß, weil er gerade vom BVB zu Bayern gewechselt ist. Und das erste, wo ich so richtig mitgefiebert habe, war das natürlich 2015, wo Juve dann im Finale gegen Barca leider verloren hat. Aber
ja, ich bleib dabei. Da hätten wir tatsächlich mit Videoassistent die Champions League gewonnen an dem Tag. Also direkt vom 2-1 war es ein klarer Elfer, ja, ein Pogba damals. Ich glaube, Dani Alves hat ihn gefoult, aber ja. Damals gab es das halt noch nicht, ne? Und ja, Barca war auch stark. Aber trotzdem, schade. Schade, schade. Aber würde ich sagen, kommen wir jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema, warum wir uns heute hier zu dritt getroffen haben. Serie A. Und ich will einfach mal vorweggreifen, Leute. Also alle Zuhörer, die unsere Preseason-Folge gehört haben, werden es jetzt wissen. Alle meine Top-Torschützen-Favoriten haben getroffen. Wir haben ja getippt, wer wird Torschützenkönig. Ich habe 4 genannt, die ich in der engeren Auswahl sehe und alle haben am ersten Spieltag getroffen. Lukaku, Jovic, Immobile und Vlahovic sogar doppelt. Also, ja. Ich bin ganz gut dabei, sagen wir so.
Hast dich ganz gut durchgemogelt, ja.
Ich mach's jetzt wieder HSV. So, ja. Ein Spieltag ist gut gelaufen für mich. Dementsprechend träume ich jetzt von Champions League.
Das haben ja, glaube ich, sogar alle. Also alle unsere 3 Favoriten. Du hast ja, David, du hast ja Vlahovic getippt, ne?
Ich habe am Ende auf Immobile getippt. Also ich glaube, Immobile landet tatsächlich noch
vor. Ja gut, und bei Lorenzo weiß ich, dass es Immobile war, genau. Ja genau, gut, ja. Und ich habe Lukaku gesagt, alle haben getroffen.
Ja klar, also es ist geil. Also
Jovic mit seinen 35 Buden, die er machen will, hat er auch schon mal eine weg von der Liste.
Nur noch 34, Junge, du schaffst es.
Naja.
Ja, Wahnsinn, aber tatsächlich. Ja, erzähl mal. Sorry.
Nee, bitte, bitte.
Ja, ich wollte noch mal kurz dazwischen werfen, weil ich mir das Spiel Juve gegen Sassuolo zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade aufnehmen, ist gerade erst zu Ende gegangen. Und mein Liebling hat auch getroffen, Di Maria für Juventus. Ja, wo ich ja gesagt habe, also wie enorm, wo wir uns, glaube ich, alle darauf einigen konnten, wie enorm wichtig der jetzt für Juve ist. Direkt auch am ersten Spieltag getroffen. Ist ein Brett. Also,
komm,
ich bin
auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen, ey.
Ja, wollte also, ich gerade sagen, ja, kommen wir gleich nochmal zu.
Klasse Einstand.
Bestimmt wieder mit seinem Herzchenjubel, oder?
Natürlich.
Ja.
Natürlich.
Den macht er, glaube ich, schon immer. Also, soweit ich mich zurückerinnern kann, und das ist halt schon ein paar Tage her.
Ja, noch in Realzeiten, ne?
Ja, den macht er, glaube ich, schon immer. Also, soweit ich denken kann, macht der den immer schon. Das ist auch der einzige Spieler, der den Jubel so macht.
98?
So, nee. Wie bei Pro Evolution Soccer oder FIFA, das ist der Di Maria
Jubel. Nein. Bale hat den ja auch gemacht oder macht den ja auch manchmal.
Stimmt, ja, stimmt. Der Bale, ja, den gibt's ja auch noch.
Jetzt bei LAFC. Aber du hast es jetzt gerade eigentlich schon ein bisschen angeteasert mit Di Maria. Wir haben einfach am ersten Spieltag, wenn ich mich nicht irre, korrigiert mich gerne, aber 6 Debütanten mit Einstandstoren, ne? Also Lukaku hat bei Inter direkt getroffen, so als wäre er nie weg gewesen. Miranchuk für Torino, Cisai für Lecce, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, Lukman für Atalanta, Kvaratskhelia für Napoli und natürlich Di Maria für Juventus. Es haben zwar viele Stars die Serie A verlassen, aber scheinbar sind Leute nachgekommen, die für ordentlich Furore sorgen. Also, ich bin richtig gespannt.
Das ist ja auch immer das Krasse, ne? Das ist ja auch immer das Krasse, finde ich. Also, vor allem in den letzten Jahren jetzt, wie stark Leute florieren, die in die Serie A kommen, also neu wieder in die Serie A kommen. Also, egal jetzt, ob alt oder Leute, die schon mal da gespielt haben oder Leute, die zum ersten Mal in der Serie A spielen, irgendwie läuft es in der Serie A immer von Anfang an. Ich weiß nicht warum, aber in der Bundesliga habe ich das Gefühl zumindest, ne? Also oder in der La Liga in Spanien, Lewandowski zum Beispiel nicht in seinem ersten Spiel getroffen, obwohl man es gerade von dem erwartet. Ich weiß, ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass in der Serie A eigentlich fast schon an der Regel ist, dass du, wenn du da neu hinkommst, spätestens im zweiten Spiel schon ein erstes Tor machst oder irgendwas Krasses. Also es ist einfach immer direkt läuft.
Aber ein blödes Debüt hast du, wenn du dann nicht Stürmer bist, sondern Torwart. Ich spreche dann natürlich von Luis Maximiano im Tor von Lazio. Debüt gegeben. Sechs Minuten auf der Uhr. Zack, runter. Duschen. Das war, glaube ich, kein Debüt, wie er sich vorgestellt hat.
Habe ich doch gesagt, ist immer von Anfang an was los.
Wobei der Ersatztorwart auch gleich sein Debüt dann gegeben hat von Lazio, den sie neu geholt haben.
Ja, also wenn der jetzt auch noch rot bekommen hätte, hätte ich aufgegeben. Also das wäre...
Aber gut, man hat ja gesehen, es war zwar knapp, aber es war ja klar rot, weil Ball angenommen außerhalb vom 16er.
Ja, es ist eine harte Regel, aber irgendwie musst du da ja die Grenze ziehen. Aber ja, das ist nicht nach Maß gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat.
Werbung.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Ich würde sagen, wir fangen einfach chronologisch an. Der Meister hat die Saison auch eröffnet. Milan gegen Udine 4-2. Und obwohl Milan natürlich am Ende verdient gewonnen hat, fand ich sehr geil. Yao to Gol hat auf Instagram einen Post gemacht. Und auf dem sah man dann eben Udine jubeln. Das der 1-1-Ausgleichstreffer war es gleich von Becau. Das 1-0, was er geschossen hatte. Und er hat, Yao to Gol hatte drüber geschrieben, zwei Dinge sind eben im Leben sicher, der Tod und ein Tor von Becau gegen Milan. Ist nämlich schon sein drittes, was er gegen die Rossoneri geschossen hat, also der wird wirklich so langsam zum Mailand-Schreck.
Ja, aber man muss auch sagen, bei Milan, das klingt zwar hoch mit 4-2, aber zum Teil war es halt schon echt glücklich, weil das waren halt zum Teil schon echt ordentliche Slapstick-Gurken, die sie sich da reingelegt haben. Wie zum Beispiel, was waren das? Das 4-2, wo die sich da gegenseitig den Ball angespielt haben und Rebic dann Diaz halt nur reingespielt hat und Rebic halt dann hier unter die Latte abgestaubt hat. Also es waren wirklich so Slapstick-Gucken. Klar war Milan überlegen, kann man sagen, und hat ordentlich mit 4 Buden draufgehauen, aber es klingt besser und es klingt höher, als die Leistung eigentlich war. Also war meine Einschätzung. Mhm. Also vor allem bei Standards waren die ja echt schwach. Das 1-0 war ja direkt in den Fünfer rein und dann halt wirklich durchgenudelt einfach durch Becau.
Ich finde auch Udine hat...
Da habe ich mir für mich gedacht, ja, gut, dass Inter so standardstark ist, da freue ich mich dann schon, wenn's Derby kommt, ey, weil...
Nee, aber muss ich Max zustimmen. Also, ich habe das Spiel ja auch gesehen. Das 4-2, es war kein verdientes 4-2. Es war irgendwie so ein typisches... Weiß nicht, der Fußball regelt 4-2. Also es war nicht so, dass Milan halt stark überlesen. Nee, klar. Also am Ende ist ein Sieg auch ein Sieg, ne? Also es steht halt 3 Punkte stehen auf dem Papier, so am Ende fragt auch keiner wie. Aber Milan ist tatsächlich, obwohl sie 4-2 gewonnen haben, meiner Meinung nach verhältnismäßig schwach in die Saison gestartet.
Ich fand, Udin hat auch viel richtig gemacht, aber war halt in den entscheidenden Momenten, und da merkst du dann auch den Qualitätsunterschied, in den entscheidenden Momenten war Udin einfach zu langsam und Milan war einfach spritziger und wacher und hat das dann eben auch eiskalt ausgenutzt, und das ist letztendlich auch der Unterschied. Milan ist halt eine Spitzenmannschaft, spielt um den Scudetto mit, und da hat man halt gesehen, warum sie es tun und Udin nicht, obwohl die ganz gut mitgehalten haben. Aber ich fand einfach witzig, da würde mich halt eure Meinung interessieren, Elfmeter ja oder nein für Milan? Die Liga hat vor der Saison gesagt, man möchte weniger Elfmeter pfeifen, einfach weil das letztes Jahr, Leute, die unseren Podcast gehört haben, Lorenzo, wir haben uns eigentlich jede Folge fast also lustig wirklich gemacht, wie viele Elfmeter es gab.
Oder rote Karten auch, ne? Und Schiedsrichterfehler gab es ja letztes Jahr, also da gab es ja jeden Spieltag, hätte ich drauf wetten können, dass wieder was passiert.
Und die Liga hat gesagt eben, man möchte jetzt weniger Elfmeter pfeifen und ein bisschen lockerere Linie haben, vor allem weniger Handelfmeter. Aber nach 11 Minuten gab es dann schon den ersten in der neuen Saison. Das fand ich ein bisschen witzig, als ich einfach nur gesehen habe, es steht 1-0. 1-1. Da habe ich einfach mal kurz geschaut, ob es ein Elfer war. Und es war es halt tatsächlich. Aber war das für euch ein Elfmeter? Also eine ganz klare Kiste? Weil letztendlich musste ja auch der Videoassistent den erst geben.
Ja, schon eher ja als nein, würde ich sagen.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Ich meine, klar musste der, also der VAR drauf gucken, aber ja schon. Also
für mich war das wieder so einer, kannst du geben, musst du nicht. Also es war so.
Ja, aber musst du den dann geben, wenn der Schiri ihn erst nicht gibt? Also man sagt ja, der Videoassistent soll erst agieren, wenn es eine krasse Fehlentscheidung war. Aber wenn du sagst, kannst du geben, musst du nicht.
Ja, was heißt krasse Fehlentscheidung, ne? Wenn es eine eindeutige Fehlentscheidung ist. Am Ende des Tages ist es halt, so ich den VR verstanden habe, so, dass er bei wichtigen Situationen, also bei spielverändernden Situationen eingreift und das wäre ein Elfmeter. Ja. Genau, also nee, ist ja überall so beim VR. Also wenn.
Nee, in Deutschland, das verstehe ich aber nicht. In Deutschland sagen sie immer, ja, nur wenn es eine krasse Fehlentscheidung war. Also nur wenn der Schiri komplett daneben lag. Ich finde es ganz gut, in Italien wird halt alles überprüft, ne? Jedes Tor, jeder Elfer.
Ja.
Aber ja, irgendwie, keine Ahnung. Kannst du geben, stimme ich dir zu, Lorenzo, kannst du geben, musst du nicht.
Ich sag 60-40, ja, nein.
Ja.
Ich sag 60-40, ja, also.
Ja, also, wie gesagt, es war halt schon, also der VAR, finde ich, hat jetzt auch nichts umsonst eingegriffen, war ja schon eine spielverändernde Situation. Also, wenn du einen Elfmeter gibst, ne, dann, wenn er jetzt da eingegriffen hätte und das wäre irgendein Freistoß gewesen, hätte er da noch eine rote Karte gezückt, dann hätte ich gesagt, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, also übertrieben. Ja, gut,
Milan wird es egal gewesen sein.
Ja, das klar, ist, das stimmt. Also wie gesagt, das meine ich ja auch, ne? Sieg ist ein Sieg. So,
richtig.
Am Ende des Tages.
Und geiler. Sagen wir halt so, also wenn der Brandon Soppy, wenn der halt so blöd reingeht, dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn es dann halt einen auch gibt. Also ich meine, die Spieler, die nehmen das ja auch dann an, ist ja nicht so, sagen, oh nee, du musst mir schon richtig die Knochen brechen, damit es einen Elfer gibt. Also wenn die halt.
Ja, so, da habe ich gleich auch nochmal.
Wenn sie halt so, dass sie fallen, ja. Dann. Sobald der Spieler halt fällt, und heutzutage fallen sie halt alle relativ leicht, dann
ja, musst du ja auch
irgendwie. Kannst du davon
ja,
ausgehen.
Also du willst natürlich den. Das ist auch so eine Sache, da darf man jetzt auch nicht sagen, ja, boah, Schwalbe und der floppt und was auch immer, sondern du willst halt immer den besten Spielvorteil kriegen wie möglich, ne? Also ja, deshalb lässt dich auch fallen und so.
Also
ich habe dazu auch gleich nochmal, also vor allen Dingen wegen dumm Einsteigen, habe ich da gleich auch nochmal was zum Spiel bei Lecce Inter was zu sagen, weil. Da gab es auch ein, zwei Aktionen, wo ich mich gefragt habe, warum so. Also
das können wir aber eigentlich auch direkt rüber, würde ich sagen. Nur kleiner Funfact noch zum Milan-Spiel. Rebic
hat
zwei Tore nur geschossen für Milan in der gesamten CDA-Saison. Ja. Und ja, sagen wir so, jetzt hat er nach 70 Minuten am ersten Spieltag auch schon zwei. Also kann nur besser werden für ihn. Und Jovic ist ja jetzt auch in der CDA. Also ich glaube, die beiden aus der ehemaligen Frankfurter Büffelherde werden sich in Italien dann nochmal, so ein zweites Leben da eingehaucht.
Ja, stell dir vor, das wird jetzt die Büffelherde 2.0 da bei Milan. Das wäre ja richtig lustig. Nee,
da muss Jovic noch zu Milan.
Ja, stimmt, Jovic muss eigentlich noch zu Milan.
Und Kevin Prinz. Kevin Prinz, Boateng muss auch nochmal da zurück.
Oh mein Gott, ja, stimmt.
Aber Gott, lassen wir das lieber. Milan möchte ja um den Scudetto.
Genau. Kommen wir zu Inter, weil ich ja wegen dumm Einsteigen gerade, das gerade angeteasert habe, wegen dumm Einsteigen. Das Spiel habe ich auch gesehen. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber einer ist da gegen Cialanoglu, ist da mit offener Sohle eingestiegen. Also klar, du hast halt erst den Ball gespielt und alles drum und dran. Wie gesagt, ich selber spiele auch Fußball, leistungsbezogen, aber ich verstehe es nicht, ne? Also wirklich nicht. Ich persönlich, ich kann ja nur über mich reden, ich bin noch nie mit offener Sohle irgendwo reingegangen. Ich verstehe auch gar nicht, wie man das. Also ich mache dann so einen Spagat mäßig, dass ich dann halt einfach, weil ich möchte den Spieler nicht verletzen, ich möchte einfach eine größtmögliche Fläche abdecken, dass halt nicht vorbeikommt. Warum steigt man da mit offener Sohle im Mittelfeld ein? Das verstehe ich nicht. Also das sind halt so Sachen, da brauchst du dich
auch nicht wundern. Vor allem, es war so eine Doppelaktion, ne? Also erstens irgendwie einer hat Cialanoglu auf den Schlappen getreten. Ich glaube, der hat nicht mal eine Karte dafür bekommen, aber nur, weil dahinter direkt ein anderer Lecce-Spieler, wer war das? Max, hilf mal. Wen von euch haben sie da nochmal umgerammt, wo es nur Gelb gab, obwohl das echt sehr, sehr dunkelgelb war?
Warte, wer war denn das? War das nicht bei Lautaro?
Ja, genau, Lautaro.
Ja, Lautaro.
Abgeräumt, also boah.
Naja, und was auch was ich richtig geil fand, also gut, dass wir genau darüber sprechen, weil das hätte ich, wenn es um Interspiel geht, eh gesagt. Bei der einen Aktion, wenn man das Spiel, wenn man das Spiel gesehen hat, wo Skrin ja dann sich Lautaro gepackt hat und ihn dann beruhigt hat, da sieht man halt, wie wichtig Skrin ja ist, obwohl er nicht die Binde hat. Dass er bei sowas so ein Feingefühl hat und dann so sich die Spieler rannimmt, wenn er merkt, jetzt kocht das Spiel hoch, weil diese Pfeife von Schiedsrichter halt überhaupt nicht gebacken gekriegt hat in dem Spiel und alles laufen lassen hat. Ja,
also, er hatte eine großzügige Linie einfach, auf jeden Fall.
Ja,
sehr großzügig.
Wenn du alles durchgehen lässt, dann nehmen die das wie auf dem Spielplatz aber auch an und hauen dann richtig drauf. Also beide. Also da war Inter am Ende danach auch nicht besser wie Lecce. Dass Lecce halt über den Kampf kommt, ist klar, wenn ihnen die Qualität fehlt. Und Inter hat sich dann auch nicht lumpen lassen, nachdem Lecce zugepackt hat und es keine Konsequenzen gab. Hat man ja gesehen dann.
Ich mag das auch immer nicht, wenn
deswegen ist ja auch der
Schiri zu viel laufen lässt. Irgendwie ist ja also cool für den Spielfluss, aber irgendwann hauen die sich ja nur noch um, wenn der Schiedsrichter keine klaren Grenzen setzt.
Ja, das war ja dann auch in der ersten Halbzeit. Da ging auch der Spielfluss dann richtig flöten.
Ja.
Das war ja das. Da war ja Inter erst richtig gut unterwegs, hätte auch wie immer das 2-0 machen müssen, was nicht passiert ist. Und dann ging ja die Klopperei so, was war es denn, ab der 25. mit der ersten Halbzeit ging es ja dann auf einmal los. Und dann war ja am Ende richtig die Luft raus.
Ja, also Lecce generell, um darauf zu kommen, vielleicht in der ersten Halbzeit echt zurückhaltend. Inter, also ihr habt eigentlich das Spiel gemacht. Zweite Halbzeit waren sie mutiger, haben auch direkt nach Wiederanpfiff dann eigentlich den Ausgleich geschossen. War auch jetzt nicht ganz unverdient, wenn man sich dann das Spiel anguckt, wie es sonst noch gelaufen ist. Aber da habt ihr direkt nach der Halbzeit den Ausgleichstreffer kassiert. Aber zu Beginn, direkt nach 2 Minuten, habt ihr erstmal den Führungstreffer gemacht. Inter in Führung gegangen durch Romelu Lukaku. Der verlorene Sohn ist zurück und meldet sich auch direkt zurück mit seinem Treffer. Und einfach, Leute, wie geil ist das denn? Chelsea hat Unmengen an Geld für Lukaku und für Werner ausgegeben. Gibt beide Spieler zu ihren Ex-Clubs zurück und beide treffen direkt einfach beide am Wochenende.
Getroffen. Ja, ja.
Das obwohl Werner zwar sehr glücklich war, aber trotzdem.
Das fand ich schon echt witzig. Vor allem, es war ja wirklich ein Blitzstart. 1:21. Ich habe es mir extra noch mal genau nachgeguckt. Weil klar, ich bin ja voll ausgerastet beim 1-0 direkt. Ich bin noch nicht mal richtig gesessen, als ich das geguckt habe. Und hab dann noch mal, als Spiel aus, zur Halbzeit habe ich dann noch mal zurückgeswitcht und hab mir das dann rausgeschrieben. 1:21, als Lukaku das Ding über die Linie gedrückt hat. Aber was ich noch viel besser fand, war halt einfach die Vorlage von Di Marco rein. Gut, der hat halt sowas von Platz auf der linken Seite, also Da hätte sogar meine Oma noch eine Flanke reinschlagen können, wenn sie noch leben würde. Und dann, aber die Kopfballvorlage, der Absetzer von Damian, der war noch viel besser. Das war ein Geniestreich, weil damit hat kein Schwein gerechnet. Setzt so einen Aufsetzkopfball in den Rücken der Abwehr und Lukaku halt aus, weiß ich nicht, was war es, 1 Meter, 2 Meter?
Ja, einfach
halt
reingeprügelt, ja.
Also, ja, das war wirklich...
Mit seiner Statur ja kein Problem, sich da durchzusetzen gegen 3 Lecce-Spieler oder so.
Ja, ich wollte es gerade sagen, also da fehlt ja auch nicht viel, ne?
Man
muss auch sagen, dass bei Lecce halt wirklich alle 3 oder 4 Innenverteidiger gefehlt haben. Also deswegen war es ja auch vogelwild. Also
ja, ich finde auch.
Das war ja eher ein Schwimmkurs. Das hat der Kommentator dann gestern gesagt, oder vorgestern, wann das Spiel war, dass das eher ein Schwimmkurs da hinten drin ist als eine Abwehr. Und so war es ja dann auch. Und Chetin wurde ja dann auch ausgewechselt, weil er angeschlagen war. Der ist ja auch neu gewesen. Ja.
Was ich krass fand, tatsächlich ist das mir heute auch nochmal neu bewusst geworden, weil beim Spiel von Juve und Sassuolo wurde es nämlich auch angesprochen. Klar, da haben jetzt viele Spieler gefehlt, auch wegen Verletzung, aber auch extrem viele Spieler haben wegen Sperren gefehlt, wo natürlich ja die Frage ist so, warum gibt es Sperren am ersten Spieltag der neuen Saison? In Italien ist es ja wirklich so, dass deine alten gelben Karten sozusagen mit rübergenommen werden, wenn du gesperrt bist. Also, wenn du am letzten Spieltag die 5. gelbe Karte bekommen hast, dann fehlst du einfach am 1. Spieltag der neuen Saison. Also, ich finde das extrem seltsam. Also, die Saison ist ja abgeschlossen. Ja,
ich kenne das aber auch aus sonst keiner Liga.
Nee, also ist Italien mal wieder mit.
Also, fällt mir jetzt auch keiner ein, weil es war ja bei Juve, hat ja Keen gelb gefehlt, Rabiot gelb gefehlt.
Genau.
Und bei
Sassuolo war es,
wie heißt er denn, der Franzose? Lopez.
Ja, der das Tor letzte Saison in der Nachspielzeit gemacht hat gegen Juve.
Spiel bezogen.
Zum 2-1, wichtiger Faktor, genau. Ja. Kommen wir aber gleich zu, glaube ich, zu Sassuolo gegen Juventus. Aber kurz bei Inter geblieben, Ja, also ich hätte jetzt gesagt, eine Unentschieden wäre verdient gewesen, auch wenn Inter einen Ticken besser war. Am Ende halt Intelligenzunterschied, ne? Also auch Inter wie Milan abgebrüht, abgezockt und bis zum Ende eben dran geglaubt.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Also das macht die halt aus, ne? Die wissen halt, wann du quasi spielen musst und wann nicht. So, ich hatte letztens.
Ja, das war aber allerhöchste Eisenbahn.
Ja, natürlich.
Was mich halt bei dem Spiel dermaßen gestört hat, war halt einfach, dass sie halt nach dem Ausgleich wie schockiert und paralysiert waren. Dann ging halt irgendwie nichts und ab der 70., weiß ich nicht, 75.
Der Ausgleich war ja auch echt gut rausgespielt.
Vollgas, aber dann richtig Vollgas, aber dann auch so monoton Vollgas, so schlecht Vollgas einfach. Wo Bastoni da waren immer
schlecht
die langen,
Vollgas,
immer
okay.
Diese langen, ja, also so monoton, so einseitig, das ist halt wirklich so absehbar. War immer diese langen Bälle von Bastoni aus quasi fast der eigenen Hälfte lang vorne rein und irgendwie gucken, dass irgendwer, das ist so typisch Inzaghi-Fußball halt einfach.
Weißt na, du? Der geklappt.
Der macht immer sonst bis an den 16er Spiel und dann zack rein.
Und am Ende habt ihr
auch zu erwarten.
Den Siegtreffer auch wie eine Meisterschaft gefeiert. Also ist ja wirklich alle Dämme gebrochen. Aber das ist halt wichtig, ne? Diese Punkte gegen die kleinen Teams zu holen, weil die werden am Ende, wenn es dann wirklich darum geht, wer Meister wird, extrem wichtig. Vor allem, wenn du am ersten Spieltag gleich gegen Lecce Punkte.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Also weil du es ja gerade angesprochen hast, genauso wie Milan. Klar, also selbst wenn du ein beschissenes Spiel machst, wenn du gewonnen hast, dann fragt keiner mehr wie so, sondern es zählt halt am Ende nur noch das Gesamtresultat. Und wie du halt aufhörst, ne? So.
Ja, das ist ja das Gute mit dem keine Tordifferenz. Außer halt theoretisch im direkten Vergleich, wenn alles gleich ist. Ja.
Damit haben wir die Mailänder-Teams auf jeden Fall besprochen. Die beiden eigentlich, die auch als größte Scudetto-Kandidaten auf dem Papier stehen vor der Saison. Wir machen eine ganz kurze Pause, sprechen dann natürlich noch über die anderen Favoriten, über die Roma mit Dybala, aber natürlich auch über Juventus mit Di Maria in der Anfangsformation und hören uns dann gleich wieder.
Werbung. Werbung Ende.
Zurück aus der Pause und nur einmal ganz kurz, bevor wir, würde ich sagen, zu Juventus und der Roma kommen. Auf die Mannschaften haben wir natürlich auch besonders ein Augenmerk gehabt. Florenz gegen Cremonese. Eigentlich so betrachtet das geilste Spiel des Spieltags, 3-2 für Florenz, hin und her, zwei Tore innerhalb von 3 Minuten, so von der 16. bis zur 19. Es gab eine glatte rote Karte und Cremonese hat wirklich gekämpft, ne? Also die wissen ganz genau von Spieltag 1, es geht ums nackte Überleben in der Serie A und die haben gegeben, was sie konnten. Und am Ende Florenz dann mit dem Sieg und Luka Jovic eben, haben wir angesprochen, mit einem Tor. Und das dritte Tor, das in der 5. Minute der Nachspielzeit gefallen ist in diesem an diesem Spieltag. Also wirklich Last-Minute-Wahnsinn, 4-mal insgesamt an einem Wochenende. Italien, das Land der späten Tore.
Ja, das war ja bei Inter, Dumfries 95. und da hier Mandragora auch wieder 95.
Mandragora,
wobei
genau.
Wobei ich finde, dass das eher ein Eigentor von Radu war. Also.
Richtig, und das wollte ich dich gerade fragen. Natürlich Radu, Leihspieler von Inter Mailand. Und werden da so Erinnerungen an Bologna wach, Max? Also es kam ja so ein bisschen.
Yes. Also soll ich was dazu sagen, was ich mir gedacht habe? Ja, bitte, auf jeden Fall.
Bitte.
Also der ist halt schon echt, eine arme Sau. Weiß nicht, also das war. Also ich frage mich, warum das Tor dem eurem Ex-Juve-Jungen gegeben wird, weil für mich ist ganz, ganz klar, also so habe ich das gesehen, ich habe mir das auch 100-mal angeguckt, ist für mich Radu halt samt Ball ins Tor gefallen und dann ist das für mich eigentlich ein Eigentor.
Ja, aber besser ist doch, dass das Tor dann Mandragora gegeben wird und nicht Radu, also da hat weder der Stürmer was davon, noch der Torhüter, wenn es als ein Eigentor gewertet wird. Also das ist doch die beste Lösung gewesen, oder?
Naja. Also ich habe das so gesehen, als wenn er gegen den Pfosten geknallt wäre mit dem Rücken, weil er nicht geguckt hat, richtig. Und dann ist er halt vor Schreck irgendwie der Ball runtergefallen. Also es sah einfach nur so unfassbar dämlich aus.
Und also, wieder kurz vor Schluss. Ja. Also so Neuanfang bei Cremonese, lief jetzt nicht so top. Also die Torhüter mit ihren Debüts an diesem Wochenende, so lala.
Déjà-vu, würde ich sagen.
Déjà-vu.
Wobei man da sagen muss, in der 80. hat Biragi halt noch einen Weltklasse-Freischuss aufs Tor gezogen von Cremonese und da hat er halt überragend gehalten, Radu. Also absolut krass, wo ich dachte, hat er den jetzt gehalten oder ging der an die Latte?
Ja.
Aber den hat er gehalten.
Das war wirklich.
Und ich dachte mir, okay, gut, vielleicht stabilisiert er sich ja bei Cremonese. Aber nee.
Warten wir es ab. Also ist ja jetzt noch nicht viel passiert. Er ist ein guter Keeper und erster Spieltag will man ja sowieso nicht zu viel sagen. Jetzt interessiert mich natürlich bei euch, die Rom hat gespielt und ich glaube, wir alle haben am meisten auf die Römer geguckt. Dybala direkt in der Anfangsformation, noch ein bisschen ungewohnt für mich, den im Dress der Roma zu sehen. Ronaldo Matic zunächst nur auf der Bank, die kam ja später noch rein. Wie habt ihr Mourinhos Roma gesehen, die dieses Jahr ja vielleicht mal um den Pokal mitspielen könnte? Wenn nicht sogar um den
Scudetto. Ehrlich gesagt, so mittel. Es war, hat mich auch so ein bisschen an Milan und Inter erinnert, wobei man sagen muss, dass die Roma, da war es ein bisschen anders. Die Roma hat stark dominiert, allerdings nie die Chancen genutzt, wie sie hätten nutzen sollen. Es wurde oft immer aus der zweiten Reihe auch abgeschossen, so ist dann ja auch das 1-0 gefallen, aus der zweiten Reihe, also außerhalb des 16ers, was ja persönlich schlecht ist. Also ich sage auch immer, ey, ganz ehrlich, einfach mal vorm 16er abziehen, weißt du, es muss auch mal sein aus der zweiten Reihe, ist ganz wichtig. Allerdings waren da halt teilweise Sachen dabei, selbst beim 1-0 bin ich der Meinung, das hättest du, klar, Tor ist gefallen, fragt keiner mehr wie, habe ich ja schon mal gesagt, auch bei den anderen beiden Spielen, aber ich sag dir ehrlich, das hättest du besser ausspielen können. Du hättest da locker noch einen Querpass, also was heißt Querpass, du hättest noch einen Steilpass in 16er rein, reinpassen können und dann das Tor machen können. Klar, es muss am Ende nicht zu schön sein, aber ich weiß nicht, Max ist da wahrscheinlich meiner Meinung, so wie ich es gerade gehört habe, da wäre einiges mehr gegangen.
Ja, wäre schon. Also, der war ja auch vor allem auch von Koulibaly auch noch abgefälscht. Also,
ja, genau.
Deswegen, wer weiß, wie der dann gegangen wäre von das Tor. Das
aber war, ich fand es also, jetzt am Ende nicht unverdient von der Roma. Also, die hatten
nein,
Gott, Chancen Wucher. Also, die haben extrem viel ja noch liegen gelassen. Die Ballade
ja, das meine ich ja, das meine ich ja. Das war ja das. Also, ich meine ja, die haben ja dominiert, aber die haben ja also teilweise Sachen nicht gemacht, wo ich mich frage, warum.
Ja, die hätten locker 2-3-0 gewinnen.
Ja, so ein bisschen Intelligenz, die sind so oft.
Meiner Meinung nach, also.
Eben, so oft aufs freie Tor zu.
Also die Tore, also das war ja echt so wirklich so FIFA Revolution Soccer Style, Alter, was da liegen gelassen wurde.
Ach ja, du bist ja Pestzocker.
Ja, hier. Aber allein der also Koulibaly war ja eh das ärmste Schwein des Tages, also in dem Spiel. Erst der, also dieser mega Fehlpass auf Saniolo. Der dann halt aufs Tor zuläuft.
Oh Gott, ja.
Also wäre Saniolo ein Rechtsfuß, dann hätte er den schön ins lange Eck geswitcht, der macht nicht mal Linksfuß ist, musste den dann von links auf rechts und der, also der war ja nicht mal knapp, der war wirklich, also ich saß vom Laptop, wo ich das heute wohlgemerkt geguckt habe, weil der Zone ja so gut geliefert hat gestern. Und ich dachte mir so, alter Junge, was war das denn, ey?
Aber Saniolo, der also wirklich nach 3 Minuten, der muss Roma da in Führung bringen. Also nicht, also ohne Wenn und Aber, der steht da alleine vorm Kasten, den kann er da nicht so verziehen.
Ja, das war schon.
Linksfuß hin oder her. Also
und in der
da war auf jeden Fall mehr drin für Roma. Aber du hast schon ein bisschen was gesehen, finde ich. Also das Potenzial war erkennbar.
Was mir auch besonders gefallen hat, dass halt die langen Bälle halt immer ankamen in der Regel. Also es war richtig stark. Zum Beispiel 10. Minute Mancini hinten. Weltklasse. Alter, dieser lange Ball auf Saniolo in den 16er und der zieht direkt ab und dann ist halt der Torwart irgendwie halt Winkel verkürzt, hat ihn gerade noch irgendwie gehalten. Den müsstest du, sagen wir so, den, finde ich, musst du eher machen als das 1-0 in der 4. Minute, weil halt Linksfuß ist halt beschissen. Wenn du Linksfuß bist und auf dem linken Pfosten spielst, kommst halt nicht ins rechte Eck rein. Aber den in der 10., den hätte er nur direkt auf den Torwart drauf und dann wäre der halt drin gewesen. Aber
wie geil ist denn bitte Saniolos Ballbehandlung? Also auch letzte Saison, ich feiere das extrem, wie der den First Touch einfach setzt. Wahnsinn. Also, ja, den hätte ich gern bei Juve gesehen, trotz seiner vielen Verletzungen.
Ja, oder richtig, Mitte der 60. wo er da hier den Ball angenommen hat und dann die aussteigen lassen hat, den über den anderen drüber setzt, während der grätscht. Das war schon. Also, dem kannst du schon gerne zugucken.
Ja, Saniolo ist ein Zocker. Saniolo ist ein Zocker, das ist richtig cool. Aber weil David das ja gerade angesprochen hat, man erkennt da Potenzial. Ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber Roma hat gerade gegen Salernitana gespielt und nicht gegen AC Mailand.
Das stimmt.
Oder gegen Milan. Ja. Und das Restprogramm ist ehrlich gesagt auch, ich muss sagen, man erkennt, also ich will mich da jetzt, vielleicht lehne ich mich da jetzt auch ein bisschen zu weit aus dem Fenster, aber das Potenzial der Roma, finde ich, erkennt man erst in späteren Spielen. Gut, die haben natürlich, nächstes Spiel haben jetzt erstmal Cremonese, dann haben sie einmal Juve dazwischen, dann aber wieder Monza, Udine, Empoli und dann kommen erst wieder Atalanta, Inter, dann kommt wieder Lecce, dann kommt erst Sampdoria, Napoli.
Ja, weißt du, also es ist halt, klar.
Die haben ein relativ cooles Programm, muss ich sagen. In der Hinrunde haben die ein relativ chilliges Programm, was das angeht. Also die haben immer, also naja, chilliges Programm, also sind alle Serie A-Mannschaften.
Gute, deshalb gute Abwechslung, die haben halt nicht treten. So 3, 4, 5 Top-Spiele hintereinander wie,
das meine ich,
wie letztes
genau,
Jahr.
Genau, das meine ich. Die haben... Richtig, die haben nicht halt so, die haben nicht halt Juve, Inter, Milan, Napoli direkt hintereinander, sondern die haben halt immer ein Topspiel und dann wieder ein Spiel, wo du halt auch mal rotieren kannst. Was halt der Roma auch extrem zugutekommt, ne?
Also ich fand, also es war schon ein überzeugender Sieg von den Giallorossi, aber jetzt, klar, du hast gesagt, du willst auch niemandem zu nahe treten, aber ich fand Salernitana hat einen guten Auftritt gemacht. Also man hat gesehen, halt Mission Klassenhalt und nichts anderes. Darum geht's ja diese Saison. Und die haben gekämpft. Und ich würde mir da jetzt auch als Fan aus irgendwie Salerno, würde ich mir da auch keine Sorgen machen. Weil wenn die Mannschaft wirklich vom Wochenende jedes Mal so auftreten würde, dann wird man in der Saison auch die Punkte sammeln am Ende und wieder den Klassenhalt schaffen. Ist natürlich auch schwierig, dieses Niveau durchzuhalten. Aber ich glaube, in so einem Spiel... Das Potenzial der Roma war erkennbar, sie haben es bei weitem nicht ausgeschöpft, sie haben viele Chancen kreiert, das fehlt natürlich noch so ein bisschen in der Präzision.
Ja.
Salernitana, klar, ist ein dankbarer Gegner für den ersten Spieltag, aber auch die haben sich teuer verkauft, also hat richtig Spaß gemacht, das Spiel zu gucken, 1-0 am Ende irgendwie gefühlt zu wenig, gefühlt hätten dann noch ein paar Tore fallen müssen, aber am Ende Cristantes Tor hat gereicht nach dem ersten Drittel und damit die Roma auch mit 3 Punkten oben dabei. Und ein anderer ganz netter Aufbaugegner, würde ich behaupten, den hatte Juve. Mit Sassuolo kann man auch mal
stimmt.
in die Saison starten. Vor heimischer Kulisse, Curva Sud ist zurück bei Juventus. Die haben die letzten Jahre ja gefehlt. Und ich fand die Stimmung...
Ja, endlich, ne?
Ja, ich fand die Stimmung aber ein bisschen merkwürdig. Weil am Anfang, so du hast gemerkt, das Stadion voller Euphorie, du hast die Curva Sud gehört, soweit so gut. Nach 20 Minuten, Juventus hat am Anfang gut gepresst, guter Druck, früh alles. Und ab der 20. Minute hat man Sassuolo so ein bisschen das Spiel überlassen und die kamen öfter zu Abschlüssen. Und da war dann die Stimmung im Stadion, viele Pfiffe gegen das eigene Team, was ich gar nicht gut finde. Wir reden ja vom ersten Spieltag und nach 20 Minuten mit vielen Neuzugängen.
Ich wollte gerade sagen, eben, also...
Ja, also ja. Ich bin ab so gemischte Gefühle über
dieses...
die Rückkehr der Fans.
Das ist das Problem, dass so dieses typische Top-Mannschaft-Syndrom oder Rekordmeister-Syndrom. Das hat Bayern, sage ich dir ganz ehrlich, ich glaube, bei Bayern wäre es nicht anders. Bei Real Madrid gab es auch Saisons, wo das schon so war. Und ich finde, guck mal, am Ende des Tages ist vergessen viele Leute, dass es A, sind es erstmal nur Menschen, die da unten auf dem Platz spielen. Klar, es sind Profis und alles drum und dran, das ist schon einleuchtend. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, dass du, wie gerade gesagt hast, und das in Verbindung mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit es sind nur Menschen, die hier unten spielen, jeder braucht ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Viele Neuzugänge, die Mannschaft muss sich erstmal neu finden. Und die Sache ist ja auch, es sind ja nur 20 Minuten gewesen. Und das meine ich mit diesem typischen Top-Mannschaft-Syndrom, dass die Leute so ewig viel erwarten, so. Obwohl halt noch
das
gar
Publikum
nicht.
Bei Juventus hat sich auch ein bisschen
so viel geboten
werden
kann.
Ne? Also gerade.
Ja, das ist es auch. Viele Junge auch, ne? Und viele, die auch.
Aber ein bisschen
erfolgsverwöhnter
durch die neuen Meisterschaften.
Ich wollte es gerade sagen.
Juve generell geht ja auch einen Weg, der mir persönlich auch nicht komplett gefällt. So ein bisschen mehr Richtung Event. Also im Stadium waren jetzt wie in den USA. Kennt ihr das, wo so zwei. Ja, wie sagt man? Nicht Flammenwerfer, aber irgendwie so zwei Säulen stehen, wo wenn ein Tor fällt, dann irgendwie so ein Feuer hochgeht oder so ein Dampf, so ein Event,
ja,
so ein
Kitchen-Event-Kram,
würde ich behaupten.
Ja, ist wie eine MLS.
Genau, wie eine
MLS. Halt. So,
und den hatte Juventus
Tor
jetzt
und
auch und, am Seitenrand. Und ich weiß nicht, so ist, ich kann damit wenig anfangen. Ich möchte da ein geiles Spiel auf dem Rasen sehen. Ich möchte da zwei Mannschaften sehen, die sich zerreißen. Und da ist mir eigentlich relativ egal, ob da irgendwelches Konfetti in die Luft gepustet wird vor Anpfiff oder nicht.
Auf jeden Fall. Also ist es, ja, also Gut, Meinungen spalten sich.
Klar.
Unsere beiden in dem Fall nicht. Ich finde es nämlich auch irgendwo ein bisschen, also klar, ich finde es...
Ja, ich finde es auch furchtbar, ja, sowas. Also
das, guck mal, ich sag immer bis zu einem bestimmten Punkt, ne? Wenn es halt so in der NFL oder was auch immer, ist ja irgendwo Tradition. Deshalb verstehe ich auch, dass man das in der MLS übernommen hat. Ich finde, Traditionen sind bis zu einem bestimmten Punkt einfach extrem wichtig und auch einfach gut, dass man sie hat, weil manche Dinge müssen sich einfach nicht ändern, so. Und in dem Fall finde ich halt Feuerwerk am Rand oder so Dampf, weiß ich nicht.
Aber das ist ja dieser amerikanische Eventcharakter, ne? Also amerikanischer Sport, ja, warte, ist halt, ja, genau. Also alles ist halt mehr Event. Also auch in der NFL geht es ja eigentlich fast mehr darum, dass man sich halt trifft, vorm Stadion irgendwie diese
Happenings hat. Und Chicken Wings isst und Bier trinkt, klar. Richtig, also ja, ja, irgendwie. Und halt auch zusammen grillt.
Das ist nicht so nur der Sport wie in Europa so ein bisschen mehr, wie ich finde. Und
genau.
Ich möchte das aber nicht übernehmen. Also MLS schön und gut und ist auch interessant auf jeden Fall. Hat auch was. Aber ich möchte in Europa weiterhin unseren Fokus auf dem Sport haben und nicht auf dem ganzen Tram-Tram.
Aber das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Durch dieses Event-Gehabe, beziehungsweise durch das Einleiten dadurch, weil du es ja auch gerade angesprochen hast, dass wir jetzt, also dass Juventus jetzt andere Fans hat, dadurch lockst du ja auch andere Fans an.
Klar.
Also dadurch lockst du ja auch Fans an, die nicht nur wegen dem Fußball da sind.
Natürlich ist das
oder
gewollt.
Einfach dahin gehen und sagen, ja, es geht, also teilweise ist es, also jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich glaube, in den USA in Stadion gehen wie, keine Ahnung, okay, Club ist jetzt vielleicht ein bisschen, aber wie in der Bar gehen zum Beispiel. Du gehst da hin, aber du hast halt ein Live-Event da und dann sagst du, okay, das ist geil und so, und dann ist da halt ein bisschen was für alle dabei. Und
ja.
So war der Fußball halt nie.
Aber kommen wir mal sonst wieder zurück zum Spiel. Unterschreibe ich so, was du gerade gesagt hast, Lorenzo, 1-1. Max, als Interista, wie hast du Juventus Auftritt so ein bisschen gesehen? Ist ja nicht schlecht gelaufen nach der Trinkpause, Cooling Break, Di Maria mit seinem Einstandstor und dann zweimal Vlahovic. 3-0 für Juventus, Tabellenplatz 2. Könnte schlechter sein.
Ja, auf jeden Fall. Also quasi das, was man sich eigentlich dann auch erwartet hat, wenn halt mal Vlahovic eine komplette Vorbereitung richtig mitmacht, Di Maria nicht verletzt ist bei der Vorbereitung, auch dabei ist jetzt schon ein paar Wochen. Also quasi das, was wir gesagt haben. Wir haben ja alle gesagt, Vlahovic wird ordentlich ballern. Das sag selbst ich bei Juve, weil es ist ja einfach offensichtlich. Wenn einer eine komplette Vorbereitung mitmacht, ist er halt noch besser integriert als eh schon. Und deswegen, ich meine, klar, das eine Tor war ein Elfer, aber trotzdem, das... Wie ich schon gesagt habe, ich habe den nicht umsonst auf Platz 2 getippt. Da geht schon ordentlich was in der Saison.
Gibt leider, du sprichst es eigentlich perfekt an, wenn sie alle fit bleiben. Gibt ja jetzt noch kein Update zu Di Maria. Wir nehmen ja wirklich direkt nach Abpfiff von Juventus gegen Sassuolo auf. Di Maria nach 65 Minuten angeschlagen raus, hielt sich die Leiste. Ich denke mal, ist so ein bisschen Vorsichtsmaßnahme, weil es stand 3-0. Man muss dann ja auch nichts riskieren.
Altersschwäche.
Aber macht mir so ein bisschen Sorge. Pogba fällt schon bei Juve für lange, lange Zeit aus. Di Maria hält sich nach 65 Minuten die Leiste. Ich hoffe einfach, dass da nichts Ernsteres ist. Und Juventus, letztes Jahr natürlich viel auch ausgebremst worden durch Verletzungen. Wenn Chiesa wieder da ist, wenn Pogba noch dazukommt, dann wird Juventus auf jeden Fall oben mit angreifen. Ob sie am Ende um die Meisterschaft spielen, werden wir sehen. Aber spannend wird es auf jeden Fall. Und ein anderes Team, das noch um die Meisterschaft mitspielt, der SSC Neapel, 5-2, extrem souverän gewonnen gegen Hellas Verona. Kvaratskhelia hat direkt getroffen zum Einstand. Osimhen, Zielinski, Lobotka und Politano weiterhin für die Süditaliener. Lorenzo, Napoli Tabellenerster, Juventus Tabellenzweiter. So familiär gesehen dürfen jetzt eigentlich alle
unangenehm.
So halbwegs zufrieden sein.
Familiär gesehen... Ja, nee, ich nicht.
Ja,
also familiär gesehen ein bisschen unangenehm. Ich muss vorhin immer Erster sein. Nein, ach Quatsch. Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich mit meinem Nonno noch nicht geredet und mit dem Rest der Familie. Aber, also jetzt noch nicht nach dem ersten Spieltag, das meine ich, ne?
Ja, klar.
Also nicht, dass wir jetzt hier irgendwie...
Family Issues
nee,
aufdecken, nein.
Ja, genau, nee, also ich bin erstmal zufrieden mit dem Juve-Sieg. Ich denke, die können auch mehr als zufrieden sein mit ihrem Sieg. Da gibt es ja auch nicht viel zu bereden. Der Napoli, einer der wenigen Mannschaften, Top-Mannschaften am ersten Spieltag, die tatsächlich souverän gewonnen haben und auch noch alles genutzt haben, was sie, oder fast alles genutzt haben, was sie hatten. Im Faktor Chancenverwertung und auch Passspiel. Deshalb ja, also mir geht's super. Ich glaube, denen geht's sogar noch besser auf dem ersten Platz. Aber mal schauen, wie die zukünftigen Spieltage laufen.
Und damit haben wir Neapel auch. Ja immer richtig, dass Neapel ja immer richtig stark startet, war ja, ist ja traditionell in den letzten Jahren. Dass denen am Ende immer der Dampf ausging, psychisch oder warum auch immer, ist ja dann auch ein Klassiker einfach. Mal gucken. Aber das war schon ordentlich.
Auf jeden Fall.
Vor allem nach den Abgängen hätte man das jetzt nicht unbedingt erwartet, dass das gleich so hier Feuer und Flamme gibt.
Ich bin vor allem gespannt, Mario Ruiz war ja auch nicht im Kader, ne? Also auch ein Indiz dafür, dass er zu Paris wechseln wird. Ne? Man möchte jetzt keine Verletzung riskieren. Im Austausch soll dafür Keylor Navas kommen.
Klar, genau.
Dann bei Sassuolo war heute
Raspadori.
Ja, Raspadori war bei Sassuolo nicht im Kader. Der soll auch zu Napoli kommen, wird also auch scheinbar geschont. Und ich weiß nicht, Keylor Navas und Raspadori bei Neapel, da würde man sich auf jeden Fall nochmal richtig verstärken und vielleicht auch nochmal in Richtung Scudetto schielen, wenn man dann mal über die Winterpause hinaus die Form halten würde. Da ist in den letzten Jahren immer so ein kleiner Einbruch gewesen. Ich bin gespannt.
Definitiv. Wir haben jetzt erstmal über alle Spiele geredet. Auch einiges an, auch im Transferfenster. Mach jetzt mal langsam die Einleitung. Ich gebe David jetzt mal nochmal das Wort.
Vielen, vielen Dank dafür. Genau, wir präsentieren euch so ein kleines neues Format, das wir haben. Werden jetzt am Ende jeder Folge wird einer von uns eine Frage stellen, eine Einschätzung von uns verlangen zu einem Thema, was er sich ausgesucht hat. Wir wissen nicht, was das ist. Und Max beginnt heute diese neue Tradition und wird Lorenzo und mich zu einem Thema befragen. Max, ich übergebe dir das Wort zum Abschluss dieser Folge und bin gespannt, was du vorbereitet hast.
Ja, sehr gerne, Jungs. Das Thema hatten wir quasi indirekt heute schon. Ich habe mir das nämlich gedacht, nachdem ich Florenz Cremonese gesehen habe, wegen Radu. Also man kann es auch grundsätzlich die Frage stellen, vor allem David ist ja selber Torwart. Wie schätzt ihr sowas ein, wenn einem so ein krasser Fehler passiert ist wie Radu gegen Bologna, wo quasi er von den Fans angefeindet wurde, dass es die Meisterschaft gekostet hat, was ja am Ende auch nicht der Fall war, aber trotzdem, jeder erinnert sich an den Bock gegen Bologna und dann gegen Cremonese wieder so ein abartiger Slapstick-Bock. Denkt ihr, dass wirklich so ein Bock oder zwei so Böcke nacheinander, wichtige auch, wirklich so eine Karriere wirklich nachhaltig ruinieren können? Oder, also jetzt auf ihn bezogen speziell und auch allgemein. Was denkt ihr? Ja,
darf ich anfangen?
Ja.
Weil du bist ja Torwart. ich sag ja und kommt drauf an. Sowas kann nachhaltig deine Karriere richtig, richtig auseinandernehmen. Vor allen Dingen, weil das menschliche Gedächtnis leider so gepolt ist, dass wir uns an negative Ereignisse leider deutlich stärker erinnern als an positive Ereignisse. Dieses Extrembeispiel haben wir bei Loris Karius gesehen, im CL-Finale damals, dass sie das halt verloren haben, also Liverpool damals gegen Real Madrid, wo er dann sich extreme Patzer erlaubt hat, vor allen Dingen einen gegen Benzema, wo man direkt das Tor gefallen ist. Loris Karius, sind wir ehrlich, ist, nur weil er die zwei Patzer gemacht hat, ist er ja kein schlechterer Torwart geworden. Der ist ja immer noch genauso krass wie vorher, wenn nicht sogar besser. Also, aber der hat danach weiterhin gespielt. Weil der war jetzt die ganze Zeit auf der Bank. Der hat dann bei Besiktas gespielt, hat dann, glaube ich, nochmal bei Mainz gespielt, ist zurück. Also ich höre von dem gar nichts mehr. Also ich sehe von dem manchmal noch ein paar Sachen, aber ich glaube auch nur, weil ich sehr tief in dieser Thematik drin bin, was Fußball angeht. Aber ich glaube, jemand, der zum Beispiel jetzt ein paar Spieler kennt und Fußball gerne mag, hat von Loris Karius bis heute nichts mehr gehört. Und deshalb meine ich, es kommt drauf an. So in einem CL-Finale, glaube ich, ist das nochmal eine ganz andere Sache als in irgendeinem, ich sage jetzt mal ganz hart gesagt, unwichtigen Ligaspiel, so gegen einen Konkurrenten, der jetzt vielleicht nicht dramatisch, wo es nicht dramatisch ist, so ein Patzer zu machen. Vor allen Dingen kommt es auch darauf an, wie diese Patzer dann, also was für Konsequenzen dann gefolgt sind. Wenn er jetzt deshalb zum Beispiel Meisterschaft verpasst, kann ich mir vorstellen, dass das jetzt auch nicht so cool ist. Aber wie, also ich sag ja, aber kommt drauf an. Jetzt bin ich mal ganz gespannt auf David, was er dazu sagt als Torwart.
Na klar ist es so, bei uns Torhütern extrem wichtig, neben den ganzen technischen Fertigkeiten, die du eben mitbringen musst, um wirklich ein Top-Keeper zu sein. Die Psyche bzw. das Mentale ist extrem entscheidend. Also als Torhüter bist du die letzte Instanz. Du bist manchmal eben auch der Fehler der Vorderleute nicht mehr ausbügeln kann. Man muss damit zurechtkommen, wirklich immer so kleine Niederlagen im Spiel hinnehmen zu müssen. Das sind dann eben Gegentore, so wie für Stürmer eben die kleinen Erfolge die Tore sind. Und damit muss man umgehen können. Man muss mit dem Druck umgehen können, weil es ja eben so ist, wenn ein Stürmer vorne eine Chance vergibt, dann ist es ärgerlich. Wenn ein Torwart hinten einen Fehler macht, dann bedeutet das eigentlich in der Regel ein Gegentor. Und dementsprechend Mentalität, Psyche, unfassbar wichtig für Keeper. Und im Fall von Radu ist es natürlich sehr bitter, wenn du überlegst, letztes Spiel, was er gemacht hat in der Serie A bei Inter, war das, wo er gepasst hat, was am Ende Inter eventuell auch die Meisterschaft gekostet hat. Erstes Spiel der neuen Saison passiert ihm direkt wieder ein Patzer. Das ist natürlich für die Psyche extrem schwer zu verkraften. Letztendlich ist Radu aber Profi. Und klar, es kann passieren, dass du dadurch wirklich einbrichst. Was ich befürchte bei Radu, er ist eben bei Inter Ersatzkeeper gewesen. Bei Cremonese ist er jetzt erstmal Stamm. Er ist erstmal ausgeliehen worden. Aber wenn Topclubs Torhüter suchen, dann wird eben nicht nur auf die technischen Fähigkeiten geguckt, sondern eben auch auf die psychische Belastbarkeit. Und da ist es natürlich entscheidend bei Transfers, dass du mit diesen Situationen gut umgehen kannst. Und Radu mit diesen zwei Fehlern gefühlt hintereinander in den Spielen hat sich da definitiv keinen Gefallen getan. Wichtig wird jetzt sein, wie er da rauskommt. Ich glaube, ganz gut für ihn ist, dass er jetzt nicht bei einem Top-Club spielt, sondern bei Cremonese, einem Aufsteiger, dem es wirklich darum geht, die Klasse zu halten. Dementsprechend weniger Druck auf den Schultern auch hat, weil ja man von Cremonese sowieso nicht so viel erwartet, wie man es vielleicht von Inter Mailand tun würde. Dementsprechend ist es schwer für einen Keeper, aber ich sage, Radu hat die besten Voraussetzungen mit seinem Club aus dieser Situation wieder gut rauszukommen und hoffentlich nicht dasselbe Schicksal wie Loris Karius zu erleiden.
Ja, definitiv.
Ja, dann. Das klingt ja schon mal ganz gut. Ich bin ja echt gespannt. Also mir tat er echt wirklich leid. Also wirklich eine arme Sau. Aber gut, so ist das Business halt einfach.
Das ist Fußball. Wir lieben und wir hassen ihn deshalb. Gut, wir haben einen wirklich sehr interessanten ersten Spieltag besprochen. Die wichtigsten Partien. Es war eigentlich alles geboten, was man sich wünschen konnte. Für euch habe ich noch die Zahl des Spieltags. 51 gelbe Karten gab's, also dementsprechend, die Mannschaften Italien sind heiß, sie gehen in die Zweikämpfe und ich freue mich extrem auf den zweiten Spieltag, wie es weitergeht und bedanke mich bei den Zuhörern für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich bedanke mich bei Max und Lorenzo, dass ihr euch die Zeit genommen habt, wieder, dass wir über den Calcio sprechen konnten und sag an dieser Stelle ciao, ciao, arrivederci und bis nächste Woche.
Euch beiden auch auf jeden Fall vielen Dank. War ein richtig geiler erster Spieltag mit abartig vielen Toren, Last-Minute-Toren, roten Karten. Ja, und dann sind wir mal gespannt auf den zweiten Spieltag. Wenn das so weitergeht, dann kann das hier wieder eine richtig geile Saison werden. In dem Sinne, gute Nacht und bis demnächst. Ciao, ciao.
Ja, und das war's auch von mir. Ich sag auch nochmal ciao, ciao und bis zur nächsten Folge.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.